Backspin. Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Backspin 360 Podcast Folge. Ich bin Lena und heute im Interview mit Texter. Texter, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Das ist schon mal ein guter Anfang. Hip-Hop-Heads, ja, die gerade zuhören, die kennen dich als Teil von Kinderzimmer Productions oder auch einfach nur als Texter. Ihr habt vor 30 Jahren die erste Platte veröffentlicht.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist krass.
30 ist so eine, ich musste gerade kurz Luft holen, aber es stimmt, ja, 94 war die erste Platte.
Ja, und seitdem halt viele Studioalben, Livealben produziert, aber ich will jetzt auch gar nicht so deine künstlerische Vita runterrattern. Heute bist du nämlich hier, weil am 5. April dein nächstes Soloalbum So tun als ob erscheint und ich würde sagen, wir machen einfach mal eine entspannte Einstiegsfrage. Wie geht's dir gerade im Hinblick auf das Album-Release nächste Woche?
Jetzt ist besser, weil ich Luft sehe. Das hat irgendwie aber mehr mit äußeren Umständen zu tun, weil jetzt kommt gerade alles gleichzeitig. Ich muss noch Radiosachen fertig machen und bin da ziemlich auf Kante. Und genau in die Zeit fällt jetzt der Release. Und es war eigentlich wahnsinnig gut vorbereitet und lag alles wundervoll da. Und dann kam aber Kram dazwischen. Das heißt, jetzt bin ich gerade so 6-7 Tage die Woche am Rödeln, um das alles hinzukriegen und hoffe, dass nichts runterfällt und nichts kaputt geht, keine Kinder krank werden und ich auch gesund bleibe und so. Aber ansonsten bin ich sehr froh, dass das Ding jetzt kommt und bin auch nach wie vor froh, es zu hören. Also manchmal hat man ja dann keine Lust mehr und sagt, lass mich mit dem Ding in Ruhe, jetzt habe ich es oft genug gehört. Aber ich habe immer noch Spaß damit. Das werte ich mal als gutes Zeichen.
Das ist schön. Du hast mir gerade die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du das Album gerne hörst.
Ja, das tue ich tatsächlich. Also ich überlege gerade, wer mir die Frage gestellt hat, aber ich komme nicht mehr drauf. Aber ich wurde gefragt, wann so ein Album denn fertig ist und wann man das weiß. Und bei mir habe ich dann beim Antworten gemerkt, ist der Punkt dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das nicht gemacht. Also wenn ich aufhöre zu denken, oh, das müsste lauter, das leiser, Mann, das war schon immer irgendwie zu früh oder zu spät oder so und die Idee ist noch nicht fertig oder so. Ab dem Moment, wo man so das Gefühl hat, das läuft und man kann das so betrachten, als hätte jemand anders einem das gerade angemacht, dann ist es fertig. Und wenn es dann auch noch so ist, dass man es gerne hört, dann ist so ein Zustand erreicht, wo man sich sicher sein kann, keinen Unsinn gemacht zu haben.
Ja, geil. Ziel erreicht, würde ich sagen. Ich finde, man merkt doch, wenn du über das Album redest, dass du einen sehr positiven Bezug dazu hast, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Beim Anhören
oft kämpft man mit so einem Zeug. Also ich habe mit vielen Musikern gesprochen, die einfach sagen, es war echt wirklich hart, jede Zeile und jede Strophe und das hat sich dann gelohnt, aber man merkt so, dass sie erschöpft sind davon. Aber das ist jetzt in dem Fall nicht so. Also ich habe nicht die Zähne ausgebissen an dem Album.
Ja. Beim Anhören habe ich versucht, einen Bezug zum Albumtitel herzustellen, obwohl wir kommen dann auch noch gleich zu meinem Hörerlebnis und gehen mehr ins Album rein. Aber sag mir gerne mal, worauf sich der Albumtitel zumindest aus deiner Perspektive bezieht. Was wird davor getäuscht und wer täuscht vor?
Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Albumtitel irgendwie so klingeln würde bei vielen Leuten. Ich kriege die Frage oft und ich merke, dass ich sie nur teilweise gerne beantworte, weil ein Teil der Sachen, warum mich Sprache interessiert, ist, wenn man auf Sätze stößt, die mehr als eine Deutung haben und in allen Bezügen Sinn machen und dann aber auch nicht klar machen, ob sie jetzt gut oder schlecht sind. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Comics magst, aber so ein bisschen diese Trickster-Figur, also so ein bisschen Catwoman, wo man sagt, man weiß nicht so richtig, ob die jetzt gut oder schlecht ist, man sollte sich besser nicht drauf verlassen. So.
Die Grinsekatze in Alice im Wunderland.
Genau, also so diese Charakter, die einen nicht mehr loslassen, weil sie sich nicht klar abstempeln lassen. Und so tun, als ob, ist so ein Ding, bei dem bei mir, als ich es zum ersten Mal auf dem Papier stehen hatte, abgesehen von der Symmetrie, also wie viel Silben und wie das Ding läuft und wie es klingt, was für Hip-Hop auch immer so eine Sache ist, dann guckte ich so drauf und dachte, ich glaube, das ist das, worum sich mein Kopf gerade dreht. In allen Bezügen. Also um jetzt nicht alles mysteriös zu halten, sowas wie Fake it till you make it oder Also es gibt sowohl eine positive als eine negative Konnotation, und dann hat Hip-Hop ja auch viel zu tun mit, oder hatte mal zumindest mit dieser Idee von Authentizität und Keep it real und dieses Verwischen von Darstellung und Realität, auch jetzt mit KI, die ja erst während der Produktion kam, also immer schwieriger festzustellen, was real eigentlich ist. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall da mitklingeln. Ist jetzt bei weitem nicht alles, aber ein bisschen was.
Ja, ich finde aber, dass man die auch raushört, ohne dass du so mit dem Zeigefinger drauf zeigst und sagst, oh, früher war alles besser und fick KI. Was mich noch interessiert hat, war, woher der Impuls für dieses Album kam. Weil man hat jetzt auch schon rausgehört, du näherst dich deiner Musik ja nicht unbedingt von der, okay, ich bin das lyrische ich erzähle jetzt meine Geschichte und ihr könnt mir folgen, sondern oft auch durch freie Assoziation und nimmst du da den Freiraum, dich dorthin zu tragen.
Ja.
Wie war das bei dem Album jetzt?
Du meinst die Initiation, also warum dieses Ding in die Welt kam oder wie der Prozess dann war, während es
beides
lief?
Beides. Geh gerne auf beides ein.
Okay, also die Initiation war sehr praktisch. Es lagen einfach Sachen da, über die ich immer wieder gestolpert bin und dachte, sie sind zu schade, um auf einer Festplatte zu versauern. Ich kann sie nicht löschen, weil dafür sind sie viel zu gut. Ich habe aber keinen Platz dafür. Und es waren so 2, 3, 4 Sachen, die fertig da lagen und angefangene Sachen. Und ich habe dann Mareike von Grönland irgendwann mal, als sie ins Studio kam, Sachen vorgespielt. Relativ ohne Hintergedanken, sondern wir kennen uns gut und ich habe einfach nur gesagt, guck mal, das mache ich gerade. Und dann meinte sie, ja, dann mach doch. Also dann lass uns doch ein Album machen. Und dann war so der Rahmen gesteckt, wo man sagt, ja, es gibt eine Richtung, es gibt ein Ziel. Und dann ergeben sich Formen relativ klar. Also man will dann irgendwie 10, 11, 12 Stücke und dann guckt man, was man so hat. Und dann wird es sehr, sehr pragmatisch einfach. Und dann im Song selber ist es natürlich genau das Gegenteil. Das ist dann nicht pragmatisch, sondern man hat dieses Ding da liegen und versucht dann rauszufinden, was passt und was das soll. Und das war dann ein bisschen kniffliger. Also es war ein ziemliches Geknobel auf der Textseite. Auf der Instrumentalseite war es eigentlich sehr geradlinig. Also da lief es so flüssig und man kommt dann so in die Zone und macht das Ding. Aber Texten war diesmal anstrengender.
Oder ist interessant.
Ja.
Also ich
fand ich auch, so hatte ich nicht mitgerechnet. Ja.
Weil so beim Zuhören, für mich war es einfach ein neues Hörerlebnis insofern, dass ich einfach davor noch nicht viel von dir gehört habe und ich zuerst den Ansatz hatte, ich will es sofort verstehen und dann gemerkt habe, so funktioniert das nicht und mich dann mal zurückgelehnt habe und es mir einfach mal angehört habe und dann erst sich irgendwie so kleine Türen geöffnet haben, die vielleicht gar keine Intention von dir waren, sondern nur mein Filter. Aber das fand ich so interessant, dass durch deine abstrakte Erzählweise, nenne ich es jetzt mal, überhaupt die Möglichkeit da ist, meinen eigenen Filter zuzulassen. Und als ich dann Sachen interpretiert habe oder irgendwie Schlüsse ziehen konnte, war das der Belohnungseffekt, nenne ich es jetzt mal, umso stärker. Was würdest du dir denn wünschen, soll ausgelöst werden durch das Album? Oder welche Energie, jetzt ganz plump, welche Energie willst du damit transportieren?
Also das, was du jetzt beschreibst, klingt sehr schön. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich mir denke, wenn das passiert mit dem Ding, also dass man auch dranbleiben will über den Prozess, der dann kommt, wenn man dran stößt und der erste Impuls nicht befriedigt wird. Also so, man macht es an und will was und kriegt das nicht. Und dann ist es aber so interessant, dass man sagt, ich höre das Ding trotzdem. Also in dem Moment, wo das was verändern kann, bin ich für jede Veränderung zu haben. Das andere ist, dass es gibt, glaube ich, so eine grundsätzliche Energie, die in Hip-Hop steckt, von der ich immer hoffe, dass sie drin ist. Also wenn ich jetzt ein Hip-Hop-Album mache, dann will ich, dass das da ist. Das ist aber ein bisschen, das ist jetzt alles und nichts gesagt, aber ich glaube, es ist so eine ganz elementare Reaktion. Also, wie soll man sagen, dieses Ding, wenn man so als Kind mit einem Chemiebaukasten hantiert, und man mischt irgendwie 2 Sachen zusammen und plötzlich fängt es an zu blubbern. Und man weiß zwar nicht warum, aber es macht was. Dieses Ding, so dieses, also diese Art von Reaktion, die, da gibt's für Hip-Hop eine spezifische Farbe. Also wenn Dinge können aus ganz unterschiedlichsten Dingen, also Richtungen zusammenkommen und dann plötzlich ist dieses Gefühl da. Und das hat was zu tun mit, man fühlt sich größer. Und vorwärts, also es bewegt einen vorwärts. Ich hatte ganz oft Schwierigkeiten, zum Beispiel Hip-Hop im Sitzen zu hören. In Autos war das viel, viel besser. Also Hip-Hop muss vorwärts, finde ich.
Ja, ist ein Antrieb.
Ja, ja, also ich wollte wirklich Richtung, also geradeaus, nicht im Kreis drehen, wobei dieses Album ist glaube ich, schlingert sich eher so nach vorne. Also es ist wahrscheinlich nicht so Ferrari fahren und aufs Gas drücken und geradeaus, so geht's glaube ich, nicht vorwärts. Aber es geht vorwärts, ist zumindest mein Empfinden.
Würdest du sagen, dass du diese Ursprungsenergie jetzt mit dem Album wieder anzapfen konntest? Was ist dein Empfinden?
Also für mich würde ich sagen, ging es sogar ein Stück drüber hinaus. Also es war nicht ein Wieder, sondern es war an paar Stellen das erste Mal. Was natürlich dann super ist, weil so schön Dinge sind, wenn man sie immer wieder tut, reiben die sich runter auf eine gewisse Art. Und ich glaube, was jetzt zum ersten Mal wirklich da war, ist dieses schon Spaß haben, während das Ding läuft, also während man es macht und nicht erst, wenn alles fertig ist. Also das, was ich vorher meinte, mit sich die Zähne ausbeißen. Man kämpft und macht und am Ende ist alles gut und dann hört man es an und sagt, ja, das ganze Leiden hat sich gelohnt. Dann war der Prozess ziemlich elend, aber das Ergebnis ist toll. Und jetzt war es so, dass ich das Gefühl hatte währenddessen, ja, ja, das ist doch eine gute Sache, um seine Zeit damit zu verbringen. Und dann war ich auch sehr erfreut, dass es dann am Ende genug Haltung und Substanz hatte. Also nicht so runtergekocht im Sinne von, ja, könnte ich auch machen, aber ich könnte mir jetzt auch eine Waffel machen, wäre auch schön oder so. Also so.
Ja.
Das hat es Gott sei Dank nicht. Also es war schon noch genug Biss drin. Also die Zähne sind drin geblieben, aber es hat jetzt, glaube ich, keine Kontur verloren.
Was für mich auffällig war beim Anhören, war auch der Flow. Allein schon, weil es nichts ist, was meine Ohren gewöhnt sind. Aber das können wir später nochmal aufgreifen.
Darf ich mal fragen, was deine Gewohnheit ist?
Ich würde es mal sehr allgemein formulieren und sagen, eingängigere Flows im Sinne von, hat vielleicht was mit Erinnerungsvermögen zu tun, dass mein Gehirn sich sofort denkt, ah, kenne ich, kann ich einordnen.
Aber sag doch mal einen Namen, weil wenn ich jetzt Rakim sage, weiß ich nicht, ob das deine Mutter von Flow ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also zwischen uns beiden sind ja jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahre Unterschied und die Idee von Flow in Hip-Hop hat sich ja wahnsinnig verändert. Deswegen bin ich wirklich neugierig zu wissen, woran du gewöhnt bist.
Ist total unterschiedlich im Deutschen oder im Englischen?
Sowohl als auch, würde ich sagen.
Boah, also Deutsch ist wirklich von, ich würde sagen, angefangen bei Kool Savas bis zu jetzt halt sowas wie ein OG Kimo, obwohl der ja auch ungewöhnlich ist, aber ich glaube, Gewöhnung eher im Sinne von vielleicht, womit man gerade viel konfrontiert ist. Nicht, dass die jetzt am Schirm sind, alle gleich klingen, aber ich habe einfach trotzdem einen Unterschied für mich gemerkt. Wie würdest du deinen Flow beschreiben? Kann man den in Worte fassen?
Aus der Innenperspektive kann ich mal versuchen zu erklären, wie sich das anfühlt und worauf das abzielt.
Ja, sehr gern.
Und dann hoffe ich, dass das irgendwie was bringt. Also ich habe früher, da ist jetzt auch eine Veränderung. Ich war total fasziniert von so, als Flow zum ersten Mal wirklich erkennbar wurde, das war für mich irgendwie so 1987, 88, da gab es so einen Paradigmen-Switch von wie Vocals funktionieren. Und da kam zum ersten Mal diese Vorwärtsbewegung vor. Also deswegen habe ich auch Rakim gesagt und dann ging das irgendwie weiter mit Leuten wie Nas oder so, wo so schwer zu sagen. Also das war so die Idee von Flow, die hat sich dann, glaube ich, auch in den 2000ern irgendwann mal total verschoben. Was das ist und wohin das geht und wie das alles funktioniert. Aber das war die Sache, auf der ich drauf war. Und die habe ich aber nie wirklich erreicht. Also es hat mich immer fasziniert, aber ich bin da nicht hingekommen. Und mein Ansatz war dann zu sagen, okay, wenn ich das nicht kann. Ah, und da muss man noch dazu sagen, es gibt diese zweite Komponente, die Eric Sermon mal Cadence genannt hat, also die Art, wie Sprache fällt. Da ist da sind so Übergötter der ersten Stunde für mich so Leute wie Biggie oder Slick Rick oder so. Also so Leute, die so eine ganz Das ist natürlich alles ewig lang her, aber letzten Endes zieht sich das bis heute durch, dass es Leute gibt, die sagen einen Satz und es klingt fantastisch. Es ist weder technisch noch irgendwie überpoetisch noch sonst was, sondern sie machen den Mund auf und du denkst, erzähl mir ein Telefonbuch.
Ja,
also
ja,
die zwei Dinge konnte ich nicht, fand ich nach meinem eigenen Empfinden. Also dieses zu klingen wie Butter und auf der anderen Seite einfach zu rollen auf diese Art und Weise. Was ich konnte, war mich zwei Etagen höher schrauben in dem, was inhaltliche Bezüge machen. Mhm. Also zu sagen, von Wort zu Wort und dann nochmal und dann, wenn du denkst, du hast eine, dann pack noch eine dritte und eine vierte rein und dann pack das in einen Spruch, der aufs erste total doof klingt. Und wenn ich dann 7 Silben zu viel drin habe in dem Satz, dann muss ich den Satz halt so lange pressen, bis er irgendwie auf den Beat drauf geht, weil ich werde keine einzige davon streichen. Also so ein bisschen eine Form von Gewaltanwendung, also Sinn über Delivery quasi. Und was jetzt reinkam, war, dass ich gemerkt habe, dass es Leute gibt, die mit sehr viel Luft in ihren Verses arbeiten können. Also die stellen plötzlich Worte rein und das wirkt relativ random, aber es bewegt einen trotzdem. Also es ist viel weniger gesprochen.
Ja.
Und viel unvorhersehbarer, also viele Flows jetzt in letzter Zeit waren ja sehr symmetrisch und sehr vorhersehbar auch, aber es gibt Leute, die schieben Worte irgendwo hin und man denkt, es wäre eckig und dann, Und dieses Rausnehmen von Sachen und weniger machen, also teilweise auch weniger Takte pro Strophe und so, das sind so Sachen, die ich jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine offene Tür. Also wo ich jetzt so das Gefühl habe, ich weiß jetzt, wie das geht und ich bin mal gespannt, wie weit mich das jetzt trägt. Also das war aber der Moment auch, wo man dann so am Mikrofon steht und es fühlt sich an, es fühlt sich gut an, es einfach zu sagen. Ohne dass ich in dem Moment genau wüsste, was ich da sage. Ich verlasse mich dann drauf, dass während ich Papier vor mir hatte, einfach keinen Unsinn gemacht habe.
Ja.
Also macht das Sinn? Ich weiß, also ist so
der total, also total. Und was ich da so rausgehört habe, also ich habe mich zum einen erinnert, dass ich, glaube ich, in einem älteren Interview von dir irgendwann mal aufgeschnappt habe, dass du gesagt hast, ein Flow ist für dich irgendwie ein richtig guter Flow, wenn man das Gefühl hat, man hätte es nicht anders betonen können oder man hätte es auf diesem Beat nicht anders delivern können. Irgendwie ja. So. Und das andere, woran ich gerade denken musste, war so dieses Stichwort Mut zur Pause. Also einfach auch dieses Mut zur Lücke und das durch die Stellen, die man bewusst leer lässt, das, was man dann platziert, einen größeren Wirkungseffekt hat.
Ja, ja. Also ein ganz berühmtes Beispiel, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber ich glaube, das ist bis jetzt vielleicht die größte Lücke in einem Vocal ist Jay-Z, Story of OJ. Dieses I'm not black, I'm OJ.
Okay.
Okay. da ist so viel passiert im Kopf, bevor dieses Okay kommt. Das ist so wahnsinnig gut. Also genau solche Sachen.
Neben der Textebene und der Flow-Ebene ist ja Sampling war und ist ein integraler Bestandteil von deiner Musik, weil einfach auch von Hip-Hop. Mhm. Und ich glaube, du meintest mal, dass man mittlerweile einfach Who Sampled Who googeln kann und sich dadurch sehr leicht machen kann, im Gegensatz zu früher, wo sich Leute wirklich intensiv damit auseinandersetzen mussten, wenn sie wissen wollten, was wurde da gesampelt, von wem ist das, was ist die Primärquelle. Mhm. Hast du dich jetzt für dieses Album da auch so reingedickt wie für die früheren Projekte und hast du da immer noch so viel Spaß dran?
Ja, ich habe immer noch so viel Spaß dran. Das Ding funktioniert aber jetzt mittlerweile vollständig anders. Also es ist auch nicht hundertprozentig gedickt, das muss man auch noch dazu sagen. Es gibt quasi Kern-Samples und dann ist von mir relativ viel drumherum tatsächlich auch gespielt und gemacht. Also es ist jetzt nicht hundertprozentig Sample-basiert. Wobei es wichtig ist, dass es die Aura behält. Also ich habe zum Beispiel mal versucht, völlig samplefrei irgendwas zu machen und dann habe ich festgestellt, dann fehlt mir die Dimension. Das wird dann steril. Und Das Ding diesmal lief, also es läuft ja schon ewig nicht mehr über Vinyl. Das Ding ist, wie jetzt irgendwie viel Material durch einen durchläuft, ist ja eher YouTube oder Spotify. Bei mir interessanterweise eher sogar YouTube eigentlich. Und da ist ja jetzt die Situation, dass viele Leute zum Beispiel bei Tiny Desk Sachen, aber auch ganz woanders Live-Performances von Sachen machen, die ich deutlich besser finde als ihre Albenversionen davon, weil sie einfach nicht Zeit haben, diese Dinge tot zu polieren, bis irgendwie nichts mehr lebt, sondern sie müssen dadurch, ist eine Live-Performance. Das heißt, es hat all das, wonach man bei Samples auch immer gesucht hat. Also den geilen Fehler. Den Dreck. Ja, ich weiß nicht, ob ich Dreck dazu sagen würde, sondern dieses Ding, es entzieht sich der Kontrolle. Es lässt sich nicht vorhersagen. Und dann ist es auf dem Band und ist so und lässt sich auch auf die Art und Weise nie wieder reproduzieren. Es ist dieser eine Take. Also selbst Clyde Stubblefield konnte den Funky Drummer nie wieder so spielen wie in diesem einen Moment. Der war immer nah dran, klar, aber er war nie wieder so. Und das ist schon extrem faszinierend. Und da gibt's jetzt tatsächlich auch wieder viel Zeug, aber halt aus anderen Quellen. Also es ist viel digitaler.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da einfach eine Gegenbewegung gibt, die stattfindet. Und mein Vergleich, und der ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst, war so ein bisschen, dass unser Musikempfinden wie ein Immunsystem ist. Und wenn das nicht mit Dreck konfrontiert wird, dann kann es gar nicht die Fähigkeit ausbilden, Feinheiten wahrzunehmen. Und dass dieses Sampling vielleicht genau diese Kontamination reinbringt, die es braucht, damit wir unser System entwickeln können, um das zu hören und zu spüren vor allem und zu fühlen.
Das Bild hatte ich jetzt noch nicht. Das finde ich faszinierend. Ich glaube, bei mir war es eher, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber das, was es für mich auf den Punkt gebracht hat, war diese Zeile von Leonard Cohen. There's a crack in everything. This is how the light gets in. Also zu sagen, du suchst nach den, oder eben nicht nach den Rissen suchen, sie auch nicht reinhämmern. Also eben nicht Löcher in seine Jeans feilen, aber dieses Ding zu sehen, es wurde benutzt, es fällt, es bricht an gewissen Stellen. Da kommt eine Qualität rein, die dann über die Person hinausgeht. Weil letzten Endes will ich eigentlich auch nicht eine Person sehen. Ich will nicht sehen, wie toll jemand Gitarre spielen kann. Ich will einen tollen Song hören. Und diese Sache geht über diesen Gitarristen hinaus. Also kein Mensch ist so groß, dass er das aus sich selber raus machen könnte. Da kommt immer noch was anderes dazu. Und Fehler und Dreck sind, glaube ich, immer so ein Anzeichen dafür.
Eure erste Kinderzimmerplatte wurde ja kurz nach der Veröffentlichung wieder runtergenommen, weil es da irgendwie einen Lizenzrechtestreit eines Samples gab. Was würdest du heute eigentlich machen, wenn jemand einen Text oder Track samplet, ohne da vorher mit dir Absprache zu halten oder mit der Person, die da die Rechte drauf hat?
Das kommt auf den Kontext an. Also das Ding ist, dass dieses Primärzitat, ich weiß gar nicht, auf welcher Platte das drauf ist, dieses Ding von wegen letting the industry control the rules of the hip-hop world that we made, you need to knock that shit off for real. Also dieses Hip-Hop in sich hat Regeln. Wenn jemand von mir Vocals nimmt für einen Hook, hat er den. Punkt. Das ist so, muss auch nichts für bezahlen. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und das Zeug in Werbung platziert oder irgendjemand kommt und es in einem Pop-Hit verballert oder so, dann will ich das Geld auch sehen. Und dann würde ich auch sehr genau gucken, ob ich das dann zulasse oder nicht. Aber innerhalb der Hip-Hop-Welt wäre es einfach so, na klar, mach doch. Also klar, ich meine, es gibt auch Grenzen, wenn ich jetzt sage, es gibt ja mittlerweile auch den gröbsten Unsinn, also irgendwelchen faschistischen Kram oder so, würde ich nicht zulassen. Dazu würde ich mich positionieren. Aber ansonsten, ich meine, ich wäre auch wahnsinnig froh, irgendwann mal in einer Welt aufzuwachen, wo der rechtliche und finanzielle Aspekt von Hip-Hop und von Sampling keine Rolle mehr spielt, sondern es auf Respekt verhandelt wird. Ich würde nichts lieber tun, als allen Leuten mit Foto und Namen und Werdegang ins Booklet zu packen, um zu sagen, hört euch das an, wie toll ist das denn? Das ist das, was ich eigentlich tun will. Aber ich bin in einer Situation, wo ich sage, es gibt keine Chance in der Hölle, dass ich das jemals irgendwie durchkriege. So jedenfalls nicht.
Ja, da sind wir auch beim Stichwort so musikalischer, nicht mal nur Hip-Hop, sondern einfach Industriezeitgeist. Das ist auch so ein Thema, das ich auf deinem Album auch gefunden habe. Unter anderem auf Bibimbap. Mhm. Da sagst du, und diesen Satz liebe ich, das Prinzip ist Universal Cheapness. Industriezucker klingt besser, als mir lieb ist. Und ich würde dir gerne so deine eigene Frage stellen, die auch im Text vorkommt. Wenn Fast Food Musik wäre, wie würde das klingen?
Ja, das ist auch wieder so ein Prinzip. Ne? Man stellt den Satz in den Raum und dann ist es so ein bisschen wie dieses buddhistische Koan-Prinzip. Wie ist der Klang einer klatschenden Hand? How am I not myself? Also ja, wenn Fast Food Musik wäre. Dann lass es uns doch beides machen. Was wäre deine Assoziation? Also bei mir wäre es Zucker, Fett und Salz. Was wäre das dann?
Absolut, alles. Ja, alles Prozessierte, das einen hohen Suchtfaktor hat, auf den meine Synapsen sofort anspringen, schnell verfügbare Energie.
Ja. Ja, ich glaube, das kommt dann in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Also man kann das, glaube ich, so in so cheapen Techno haben. Man kann natürlich aber auch so Steroid-Beats nehmen. Also so diese, der ganze 808-Wahnsinn, oder was heißt Wahnsinn, ich liebe 808s, aber ich meine, ich kenne die Dinger seit Miami Bass, also dieses überzüchtete, ja, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht abschließend, sagen wir es mal so, aber es gibt genug Momente, wo man in Berlin so rumläuft und tatsächlich irgendwie so einen Straßen-Bibimbap isst und dann so hört, was aus den Scheiben so kommt und das Gesamtszenario, das ist dann... Ja, obwohl eigentlich alles weder gesund noch besonders clever ist, irgendwie trotzdem großartig, ohne dass ich genau fassen könnte, warum eigentlich und ohne, dass ich davon Teil sein möchte. Also machen will ich es nicht.
Jetzt, die Pragmatikerin in mir würde jetzt einfach gern sagen, die Dosis macht das Gift, beziehungsweise die Mischung macht's, weil natürlich stehe ich auch musikalisch und ernährungstechnisch auf Sachen, die einfach gut reingehen und die mein Hirn aufblitzen lassen. Vielleicht kann man auch so sagen, ja, wir brauchen halt manchmal einfach Dinge, die vielleicht ein bisschen schwerer verdaulich sind, High Fiber und so, weil das ist dann gut für uns, es füttert unser Mikrobiom.
Das Blitzen ist, glaube ich, der Punkt. Also das eine ist das Blitzen, da fand ich Nikotin einfach super. Also Rauchen war so für dieses Knistern total toll und ist ja bekanntermaßen nicht besonders gesund. Und das andere ist, glaube ich, auch dieser doppelte Mittelfinger, der ist schon auch gut. Also zu sagen, fuck it. Also so ist wirklich hinzuwerfen mit, also jeden Anspruch und jedes, das tut man und das lässt man bleiben. Das ist schon auch ein echtes Bedürfnis. Also es ist auch ein echtes Hip-Hop-Bedürfnis zu sagen, nee. Nee, und mit Nachdruck auch. Also so nicht nur zu sagen, boah, ja, pff, mir egal, sondern zu sagen, nee, fick dich. Also so mit, ja, mit so einem Aufblitzen dahinter.
Du machst seit über 3 Dekaden Musik und ein paar von den Leuten, die gerade zuhören, sind wahrscheinlich noch nicht mal so lange auf der Welt. Mhm. Inwiefern hast du den Anspruch, ein jüngeres Publikum mit deiner Musik zu konfrontieren und vielleicht sogar auch dafür zu begeistern?
Ich weiß nicht, inwieweit das in meiner Kraft liegt. Also ich mache Sachen so, dass ich finde, dass sie sinnvoll sind. Und ich freue mich total, wenn irgendjemand, der meine Lebenserfahrung nicht teilt, also der nicht weiß, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin, was da los war, trotzdem eine Verbindung herstellen kann zu irgendwas, das relevant ist. Und das passiert tatsächlich ab und zu. Also wo ich dabei bin. Also es passiert wahrscheinlich öfter, als ich das weiß, aber es gibt manchmal Momente, wo jemand mit 14 einen Track hört und ich merke, das macht was. Und das ist extrem schön. Also, das ist aber ein Geschenk, das kann man ja nicht einfordern und ich kann es auch nicht herstellen. Ich würde mich total freuen, wenn in 50 Jahren jemand mit 12 vor so einem Track sitzt und sich fragt, was ist das für ein Typ? Das wäre wahrscheinlich das Allerschönste.
Ich habe passend dazu, ich habe ein bisschen YouTube-Kommentare unter deinen Videos und Interviews gelesen und habe mir dazu einen notiert, den fand ich ganz lustig. Es hat nämlich ein User gefragt, wer ist der alte Mann? Und die Antwort und die Antwort stellvertretend für dich von einem anderen User war, ja? Rap-Scandalf, Riesenzauberstab, zerfickt die ganzen Orks. Und jetzt haben wir ja vorher schon über den Trickster gesprochen und ich fand das so cool, weil der Gandalf hat in der Hobbit, nicht unbedingt in Herr der Ringe, aber in der Hobbit ja auch diese Trickster-Rolle, wo er weder gut noch böse ist.
Ja.
Also eigentlich stimmt. So dieser typische MC-Archetyp. Würdest du diesen Titel annehmen? Raps Gandalf?
Voll. Voll. Also das Ding ist, es gibt ja zwei Ehrenbezeichnungen, alte, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Eine ist Grandmaster und das andere ist Grand Wizard. Und ich wäre lieber Grand Wizard als Grandmaster. Also die Idee zu sagen, dass jemand auf den Gedanken kommt, damit kann man dann sehr gut grau werden und sich den Bart wachsen lassen, weil dann ist dann stimmt die Energie noch. Also das ist ja bei allem Alter und bei all dem nicht mehr so richtig in der Welt sein, in dem Moment, wo es drauf ankommt, ist der dann ja da. Ja, das gefällt mir so. Also das kommt in meinem Poesiealbum. Das finde ich gut. Wo waren das? Weißt du es noch?
Ich kann's noch mal suchen. Ich bilde mir ein, es war sogar am Backspin-Interview mit Nico, das du vor 4 Jahren oder so geführt hast.
Okay, alles klar.
Ja. Auf den Track Kein Gefühl würde ich gerne noch eingehen.
Ja.
Da habe ich nämlich auch was entdeckt und würde einfach gern wissen, ob das Intention war oder ob ich in eine Sackgasse gelaufen bin beim Zuhören.
Okay.
Du sagst, in dem Track kann man die Raumzeit falten, alles ja. Beim Alten. Ich weiß ja. Es, bevor es passiert. Ich vergesse es wieder, bevor es mich interessiert.
Ja.
Und du hast da diese Frauenstimme, die singt, da bleibe ich kühl, kein Gefühl.
Ja. Ja.
Eigentlich aus 1982 von Ideal, von der Band, also der Track habe ich zumindest rausgefunden, heißt Blaue Augen.
Ja, gesampled ist es nicht, also es ist nachgesungen.
Ist nachgesungen, ja.
Ja, das ist nachgesungen,
und,
ja.
Und in dem Originaltrack singt sie ja auch, die ganze Szene hängt mir aus dem Hals, alles hohl ja. Und hundsgemein. Und das hat sich damals ja auch auf den damaligen musikalischen Zeitgeist bezogen und diese kühle Distanziertheit kritisiert. Musik aus den Computern, Keyboard, Synthesizer. Und da ist so meine Frage, ob du das Gefühl hast, dass sich alles wiederholt und ob du so täglich grüßt das Murmeltier-Momente in der Musik oder in der Gesellschaft hast?
Die erste Antwort ist ja und nein. Und dann dachte ich mir so billig, komme ich jetzt bei mir selber nicht durch. Also sagen wir es mal so, an einem schlechten Tag mache ich das Radio an, klappe den Laptop auf und denke so, oh mein Gott. Also im Sinne von, okay, behalte den Scheiß, dann macht's halt nochmal. Also dann halt, ja, meinetwegen. Und das halte ich aber nicht lang durch. Also, weil ich will so nicht sein und ich will so nicht leben. Und ich habe dann festgestellt, dass es die eine Möglichkeit ist, einfach sich davon abzuwenden und was anderes zu tun. Weil den Platz habe ich ja. Ich muss ja da nicht sein. Ich habe wahnsinnig viel Platz überall sonst. Und das andere ist, dass so ähnlich wie bei, als wir jetzt über Bibimbap gesprochen haben, dass es in all diesen Dingen ja Sachen gibt, die toll sind, die man vielleicht auch nicht versteht. Und wenn ich mich sagen höre, so, ach, also wenn so dieses Gefühl hochkommt, die jungen Leute, denen fällt auch nichts mehr ein oder so, dann stoppe ich mich mit voller Absicht auch. Also es gibt viele Bereiche, wo ich auch mit 19 nicht hin wollte, wo ich dann gesagt habe, so, das hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern einfach, das geht mich nichts an. Aber diese, was jetzt mehr tägliche Arbeit kostet, ist zu sagen, was geht mich wirklich nichts an und wo mache ich es mir jetzt bequem in meiner ganzen Erfahrung und in dem, was ich jetzt schon alles gesehen habe und check einfach nur nicht, was da jetzt gerade Neues kommt. Weil es gibt viele Dinge, die tauchen auf und man braucht eine Sekunde, vor allen Dingen, wenn man nicht auf derselben Erfahrungswellenlänge ist wie die Leute, die das machen. Und dann guckt man sich's genauer an und merkt so, ja oder nein, aber die Auseinandersetzung lohnt sich. Eigentlich immer. Also so gesehen, ja, ich habe diese Ermüdungsimpulse, die kommen schon, aber ich lasse mich da nicht bleiben.
Man muss, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden natürlich zwischen, was ist kommerziell erfolgreich und was findet im Untergrund statt. Und da ist sicher bei vielen jungen Leuten ganz, ganz viel Innovation, allein durch die Vernetzung und die Quellen an Inspiration, die man heute alle hat. Das muss ja nichts Negatives sein, dass man so überreizt ist mit Impulsen. Was ich total interessant finde, Stichwort so Innovation und Alter, wie das zusammenhängt. Meine Beobachtung ist, wenn eine junge Künstlerin oder ein Künstler sagt, sie hören keine Musik oder wenig oder sie hören eigentlich nur Michael Jackson oder Public Enemy, dann ist das edgy und individuell und authentisch. Ja. Wenn das ein Künstler sagt oder eine Künstlerin, die seit 20, 30 Jahren Musik machen und die sagen, ich bin raus bei dem, was gerade stattfindet, dann wirkt es hängen geblieben. Ja. Was sind deine Gedanken dazu? Warum traut man älteren Menschen keine Innovation mehr zu?
Das ist echt schwierig. Ich glaube, ganz oft ist es so ein Bedürfnis nach was Klassischem. Also, dass vor allen Dingen junge Leute von älteren Künstlern wollen, dass die immer das weitermachen, wofür sie berühmt geworden sind. Also deswegen, ich habe das Gefühl, das ist ja auch kein Zufall, dass so viele alte Bands große Festivals headlinen, weil das halt so, ja, die Leute wissen, was das ist und genau das wollen sie. Und da dürfen die sich dann auch nicht mehr bewegen. Also es ist nicht so, dass sie es nicht könnten, sondern sie dürfen manchmal auch gar nicht. Wenn sie ihren Ruhm nicht gefährden wollen. Und dann im anderen Fall lässt es, zumindest bei mir, und ich habe das Gefühl, es ist auch bei anderen Leuten so, dieses Bedürfnis, so, schau mal, guck mal, wie toll ich das mache, guck mal, Mama, ne? Also, um sowas zu erreichen, diese Momente, muss man unglaublich viel blitzen. Und das sind aber Sachen, die sind kurz da und auch ganz kurz wieder weg. Und sowas wird nach 10, 15 Jahren nicht mehr interessant. Stattdessen passiert dann so Zeug, was mir neulich irgendwie passiert ist, ich gucke irgendwie rum und finde einen 2015er BET-Cypher von Eric Sermon und gucke mir das Ding an. Und die Strophe von Eric Sermon ist fantastisch. Danach kommt irgendwie Keith Murray und Redman. Und die beiden kriegen in den Kommentaren irgendwie tonnenweise Respekt. Über Sermon redet niemand. Und ich weiß auch warum, weil er nicht auf die Art und Weise knallt. Aber in meiner Welt ist die Strophe Wahnsinn. Und das passiert mir immer wieder, dass so Sachen, die halt nicht denk machen, vor allen Dingen jetzt im Moment, halt einfach gnadenlos übersehen werden. Und die aber auf das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Jahr dann wahnsinnig gut sind. Und so gesehen würde ich sagen, alte Leute haben einfach einen viel größeren Bogen. Also bevor jemand kapiert, was da eigentlich gerade gelaufen ist, braucht man, glaube ich, auch ein paar Jahre und muss eine Weile da bleiben. So macht es im Moment Sinn für mich. Macht das Sinn für dich? Ich weiß es jetzt nicht.
Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht okay. Die Frage auch mal selber stellen. Weil ich mich schon auch dabei ertappe, in so Alterskategorien zu denken, aber eigentlich gar nicht weiß, warum. Und mir natürlich damit auch ins eigene Fleisch schneide.
Aber was empfindest du denn als alt? Also das Interessante finde ich auch, dass es bei manchen, also Leute wie Neil Young oder so, die sind irgendwie schon immer alt auf eine gewisse Art und Weise. Und andere...
Allein das ist schon eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich oft, weil manche Leute für mich auch einfach stehen bleiben. Also wenn ich an einen Eminem denke und mir dann jemand sagt, wie alt er jetzt ist, dann bin ich so, was? Der ist doch so alt wie ich. Also so, als wäre der stehen geblieben und ich wäre einfach nur auf sein Alterslevel gekommen.
Ja. Ja, stimmt, ne?
Schwierig.
Ist so ein Punkt. Also es gibt Leute, die werden auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen.
Ja.
Und das ändert sich ja auch manchmal und manchmal ändert sich es auch schlagartig. Also das ist auch so eine Sache, die man als Künstler nicht in der Hand hat. Also welche Form von von Alter das überhaupt dann ist.
Wenn wir jetzt schon so beim Philosophieren sind, würde ich dir zum Abschluss auch doch eine kleine philosophische Frage stellen.
Hau
Wenn
raus.
Die Zukunft schon längst passiert ist,
ja.
Wie geht's nach so tun als ob weiter?
Ich glaube, wenn ich diese Zeile ist eine Möglichkeit, die Welt zu sehen in dem Moment. Wenn ich mich jetzt auf diese Deutung einlasse und sage, ja, die Zukunft ist schon längst passiert, dann erzählt mir das jemand, der mehr weiß als ich. Und dann würde ich sagen, bin ich sehr gespannt, was diese Person mit mir vorhat. Weil der Witz besteht darin, dass die Person es weiß, aber ich nicht. Das ist der Grund, warum ich dann weiterlesen würde. So gesehen, ich habe mir diesen allwissenden Erzähler nicht ausgedacht. Ja, also ich, doch, so würde ich es stehen lassen. Ich würde dann in dem Fall sagen, okay, es gibt jemand, der alles weiß und es ist schon passiert. Aber das ist so ein bisschen wie, war das T.H. White, The Once in Future King? Wo die Artus-Sage rückwärts erzählt wird, also wo Merlin auf die Welt kommt und rückwärts lebt.
Keine Ahnung.
Es gibt so einen, ich weiß jetzt nicht, ob ich Unsinn erzähle, ich hoffe nicht, aber es gibt so eine Take der Artus-Sage, wo Merlin zurückkommt und eigentlich alles schon erlebt hat und sich aber richtig erinnern muss. Und den jungen Artus ausbildet. Ich glaube, irgendwie sowas. Also solche Geschichten mag ich gerne.
Texter, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg
sehr
auch für
gerne.
Dein Release. Möchtest
Dankeschön.
Du noch Tourdaten an die Zuhörenden weitergeben?
Also es ist noch nicht so viel klar. Im Moment sind es 3 Sachen. Das ist einmal in Hamburg am 4. Mai. Und dann ist es in Ulm am 31. Mai und nochmal in Ulm. Allerdings auch so ein neues Format, weil ich Texte tatsächlich einfach nur lesen und sprechen werde am 1. Juni. Und dann wird es eine Show geben in Berlin, aller Voraussicht nach am 15. Juni. Und dann muss man sehen. Also was ich noch mal gerne machen würde, wäre noch München und Stuttgart und vielleicht Köln oder so. Oder vielleicht auch Wien. Aber das kommt drauf an, wie sich's entwickelt. Also im Moment muss ich die Sachen auch in den Herbst legen oder Frühjahr 25. Aber so sieht's im Moment aus.
Alles klar. Viel, viel, viel Erfolg für
Dankeschön.
Diese ganzen Termine. Für alle da draußen, die jetzt zugehört haben, mein Name ist Lena, das war Backspin 360 und wir hören uns wieder. Bis bald.
Tschüss. Backspin. Podcast.